Mit der Verdi-Oper Rigoletto als Spiel auf dem See sind die Bregenzer Festspiele fulminant in die 74. Saison gestartet. Rigoletto am See bietet alles, was ein Freiluftspektakel einzigartig macht. Regisseur Philipp Stölzl ist gemeinsam mit seinem Team und im Besonderen seiner Bühnenbildnerin Heike Vollmer ein großer Wurf gelungen. Denn dass dieses Bühnenbild einzigartig ist, darin sind sich Publikum und Kritiker einig. Gerade deshalb habe ich mich besonders gefreut, gestern zum zweiten Festspielfrühstück Co-Bühnenbildnerin Heike Vollmer bei mir begrüßen zu dürfen. Sie hat mehrere Jahre mit Philipp Stölzl an diesem Projekt Bregenzer Seebühne gearbeitet. Sie stammt aus Niedersachsen und lebt in Berlin. Heike Vollmer studiert in Hamburg Kostüm und Bühnenbild und wichtige Stationen ihrer Arbeit als freie Bühnenbildnerin waren und sind Weimar, die Ruhrfestspiele Recklinghausen, Basel oder auch die Salzburger Festspiele und jetzt eben Bregenz. Frau Vollmer, die Kritiker überschlagen sich ja für den Rigoletto und das nicht nur für die Inszenierung, die Regie, sondern natürlich auch für dieses Bühnenbild, das, glaube ich, an Ausgefeiltheit nicht mehr zu überbieten ist. Da ist in den internationalen und nationalen Medien zu lesen von einem zirzensischen Spektakel, von einer Perfektion in der Bühne, die es noch nie gab, von einer fulminanten Inszenierung und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch alles Mögliche zitieren. Ja, auch von meiner Seite natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem riesengroßen Erfolg.
Danke.
4 Tage nach der Premiere, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wie geht's Ihnen denn jetzt? Fahren Sie so langsam ein bisschen alles hinunter? Sind Sie jetzt tatsächlich entspannt? Wie geht's Ihnen?
Ja, ich bin erleichtert. Ich bin erleichtert, dass es ja vorbei ist, kann man sagen. Und froh auch, also dass es so gut gelaufen ist. Und ich habe es noch nicht ganz losgelassen. Ich glaube, ich freue mich jetzt, weil ich schließe sozusagen meinen Bregenzer Aufenthalt hier ab mit Ihnen, mit diesem Frühstück. Danach fahre ich nach Hause und dann mit meinem Lebensgefährten in den Urlaub. Freue ich mich sehr drauf. Und ich muss es erstmal alles loslassen. Also es ist noch, ja, präsent und da und genau.
Wir haben Sie ja schon unmittelbar vor der Premiere erlebt, da waren Sie zu Gast bei uns in Vorarlberg heute. Auch nochmal herzlichen Dank dafür, dass Sie wirklich kurz vor dem großen Moment nochmals live in die Sendung gekommen sind um 19 Uhr. Das ist nicht selbstverständlich, das machen nicht alle. Aber da habe ich schon gemerkt, dass da sind Sie schon auch noch sehr angespannt gewesen, obwohl Sie ja dann eigentlich ehrlich gesagt ja nichts mehr tun können, weil die Techniker hier im Haus ja dann doch ja alles im Griff haben. Was ist das für eine Nervosität? Können Sie das beschreiben?
Ja, das ist natürlich so, dass man wochenlang, also man plant es jahrelang, dann probiert man es wochenlang und man ist eigentlich immer alleine ohne Publikum, also mit seinem Team an diesem Projekt und beschäftigt und macht gar nichts anderes mehr. Das heißt, man taucht total ein in diese Welt, die man geschaffen hat und hat natürlich eine Kommunikation auch mit seinen Partnern, Regisseur, Kostümbildnerin, Lichtdesigner, Technik und ist da so tief drin, dass man eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat zur Außenwelt und keine Reaktion. Und deshalb weiß man eigentlich nicht wirklich, man hat so eine Ahnung und eigentlich bei fast jeder Produktion, die ich bisher gemacht habe, kommt ein Gefühl, kommt es an, kommt es nicht an, wo sind die Probleme? Das ist schon da, aber bei der Premiere präsentiert man das zum ersten Mal öffentlich und das ist total aufregend, weil man trotzdem eine Unsicherheit hat und nicht weiß, habe ich mich jetzt geirrt oder habe ich jetzt, liege ich falsch? Das genau. Das beschleicht einen schon.
Das finde ich jetzt schon nett, wenn Sie das so beschreiben, weil natürlich hat sich schon vorher der Öffentlichkeit gezeigt. Es war eine Generalprobe, es war eine Cross-Culture-Night, da waren ja auch schon ganz viele Jugendliche vor allem, also mehr als 5000 Jugendliche haben ja diese Inszenierung schon gesehen. Aber dann hat man doch am Ende doch nochmal so dieses Gefühl des Gehorsamssprungs, den man da dann in die Premiere macht.
Ja, weil bei einer Generalprobe, da kann man immer noch sagen, das ist eine Probe, da können wir noch was dran ändern, das ist heute nicht so gut gelaufen, da ist man immer noch im Prozess, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, weil es natürlich die letzte Probe vor der Premiere, Technik kann dann meistens auch gar nicht mehr viel machen, aber trotzdem ist man immer noch an diesem Arbeitsprozess und denkt sich, aha, da, ich habe meinem Assistenten auch noch ganz viel gesagt an dem Tag, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen und es sind tatsächlich auch noch Sachen passiert, das heißt loslassen tut man es tatsächlich erst zur Premiere, vorher nicht.
Wenn Sie jetzt selber nochmals hinausschauen, was würden Sie sagen, was war denn der herausforderndste Teil dieses Bühnenbildes, der herausforderndste Teil der Seebühne für Sie und für Philipp Stölzel?
Das beginnt mit der Größe, dass man und mit dem Raum, also mit dem See und dem, ja, dem umgebenden Raum, der sehr dominant ist. Das ist die Natur in diesem Fall, dem kann man eigentlich künstlerisch kaum begegnen, weil die Natur immer stärker ist als das, was man dem entgegensetzt. Das heißt, man ist immer in einer Künstlichkeit, die vielleicht wie ein Fremdkörper wirkt oder deplatziert. Und das war eigentlich die erste Herausforderung. Wie schaffen wir es, diesem Raum zu begegnen und hier etwas an diesen Ort zu setzen, das mit dem Raum kommuniziert, in Kontakt tritt, nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern sich im besten Sinne einfügt. Einfügt und dem auch etwas hinzufügt, was aber nicht störend ist, sondern bereichernd. Genau, also.
Ich denke, es war ja auch für Sie, also Sie haben als Bühnenbildnerin viel Erfahrung, aber ich glaube, es war auch für Sie die erste Seebühne in der Natur.
Definitiv.
Und ja, das ist ja schon nochmal ein Riesenunterschied, ob man jetzt eine Bühne in ein Theater, in ein Opernhaus setzt oder ob man eben diesen riesigen Naturraum hat, der im besten Fall eben wunderbar mitspielt mit Sonnenuntergang und Wolkenspiel und sowas allem, aber eben, es könnte auch so sein, wie es jetzt heute Morgen ist, nämlich monsunartiger Regen.
Ja, man hat natürlich als Bühnenbildner hat man eigentlich, kommt man in ein Theater und da hat man dieses schwarze Loch, den schwarzen Raum oder der Maler würde sagen, das leere Blatt Papier, das ist auch herausfordernd und kann auch zu Krisen führen durchaus. Aber man hat eine gewisse Neutralität. In diesem Fall hat man es nicht. Und das ist herausfordernd, aber auch positiv herausfordernd. Man kann darauf reagieren.
Wann waren Sie dann das erste Mal da mit Philipp Stölzel, wo Sie sich da mal alles angeschaut haben? Wann war das?
Ich glaube, das ist 3,5 Jahre her. Da stand Turandot dort herum und genau, da waren wir zum ersten Mal hier, haben uns alles angeschaut und ja, waren erstmal auch ganz schön, oder mir ging es so, ganz schön beeindruckt von dem Ort und der Größe.
Jetzt haben Sie es gesagt, 3,5 Jahre arbeiten Sie jetzt gemeinsam an diesem Projekt. Was war denn tatsächlich die Ursprungsidee? Also es gibt ja jetzt mehrere Hauptteile dieser Bühne. Wir haben diesen riesigen Clown in der Mitte, wir haben den Fesselballon, wir haben die Hand, die sehr viel kann und sehr beweglich ist. Was war denn die Ursprungsidee zu diesem Bühnenbild?
Die Ursprungsidee, ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, wo fing es an und wo hat es aufgehört.
Aber ich habe im Hinterkopf etwas, das ich gerne hören möchte, weil man mir das schon erzählt hat. Jetzt schauen wir mal, ob Sie das auch erzählen. Okay. Und sonst werde ich dann das noch kurz ansprechen, was ich gerne hören möchte.
Ah, okay. Gut. Es ist tatsächlich so, dass es gab in Berlin einmal diese französische Truppe Royal Deluxe, die mit diesen Riesenpuppen dort eine riesen Show gemacht hat, was ganz toll war. Und Philipp kam sehr früh mit dieser Idee zu sagen, komm, wie wäre denn das hier am See? Da war diese Puppenidee schon mal, stand schon mal im Raum. Dann haben Philipp und ich selber gemeinsam eine Produktion gemacht in Basel, Frankenstein. Da haben wir Erfahrung mit einer großen Puppe gesammelt, die was unglaublich toll funktioniert hat. Man hat so einen emotionalen Kontakt aufgenommen zu dieser Puppe. Das heißt, wir hatten eine sehr positive Erfahrung damit. Und deshalb ist diese Idee, auch wenn eine andere noch dazwischen kam, immer lebendig geblieben. Und ja, genau.
Das Puppenmuseum in München, hat das auch eine Rolle gespielt?
Das hat auch eine Rolle gespielt, da war aber diese Idee schon geboren. Da haben wir in München gearbeitet und Philipp ist ja in München aufgewachsen und kannte dieses Puppenmuseum, sagte dann zu mir, Heike, guck doch mal dahin, vielleicht finden wir etwas Tolles dort. Und tatsächlich haben wir diesen Ursprungskopf, der dann auch noch modifiziert wurde und variiert, dort gefunden.
Ich denke, jetzt hat ja wahrscheinlich Philipp Stölzl zunächst mal den Auftrag bekommen für Bühnenbilder und Regie und dann sind Sie dazugekommen. Wie haben Sie denn reagiert? Waren Sie sofort begeistert oder war da doch so ein bisschen der Zweifel, mache ich das, schaffe ich das, wie gehen wir das an?
Ich war, wie soll man das sagen? Also ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es, also ich habe nie gedacht, ich mache es nicht oder ich schaffe es nicht, sondern ich habe immer gedacht, wow, das ist, keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Ich weiß auch nicht, was es wird, ob das funktioniert. So, aber jetzt, okay, gehen wir es an. Finde ich toll. Ich bin dabei, mach mit.
Das heißt, Sie sind grundsätzlich eine Optimistin, die mutig an die Sache herangeht.
Ja, würde ich sagen, ja. Also ich gehe dann los und gehe dann bis zum Ende, bis es fertig ist und schaue, was auf dem Weg passiert und versuche, diese Dinge dann zu lösen. Und meistens funktioniert es auch.
Das heißt, Sie sind auch privat mutig und gehen ganz positiv und optimistisch voran?
Eigentlich schon, ja. Ich würde mich als einen positiven Menschen bezeichnen.
Jetzt denke ich mir, das eine ist tatsächlich diese Skizzen zu haben und dieses Bühnenbild, ob das jetzt am Computer 3D oder wie auch immer ist. Und dann das andere ist es dann hier oder in gebauter Form dann tatsächlich zu sehen. Wie funktioniert denn Ihre Zusammenarbeit mit Philipp Stölzl? Wie muss man sich das vorstellen und wie ist denn das überhaupt vorangegangen?
Es ist eigentlich immer so, dass wir uns zusammensetzen. Also es gibt, es gibt die Idee, man macht oder den Auftrag, in diesem Fall Rigoletto. Dann lesen wir uns ein und hören uns rein in die Musik und dann gibt es ein Treffen, in dem wir miteinander über das Stück sprechen. Meistens, und dadurch, dass Philipp ja auch der Regisseur ist, hat er räumliche Ideen, die auch sehr an szenische gebunden sind, was die Sache häufig auch leichter macht. Und dann fangen wir an, über dieses Werk zu sprechen und was uns da daran interessiert. Und dann nähern wir uns an und kommen im Gespräch. Ich bin eigentlich sozusagen die Hauptgesprächspartnerin für die Bühne. So könnte man es bezeichnen. Und im weiteren Verlauf ist es dann so, dass ich dann meistens diese Dinge, die dann entstanden sind, im Modell baue, damit sie fassbar werden, was total wichtig ist. Und ich merke das auch immer, auch im Kontakt mit der Leitung oder mit den Werkstätten, dass die das brauchen. Die brauchen so eine Fassbarkeit, sie brauchen etwas, was sie sehen, anfassen können. Da beginnt dann die Vorstellung oder die Fantasie.
Würden Sie sich eher als den handwerklichen Teil dieser Teamarbeit sehen?
Ich glaube, ich bin der.
Oder der praktische Teil vielleicht?
Naja, es ist ja so, dass in der Entwicklung oder in der Entstehung dieser, während man ein Modell baut, es gibt dann ja nur eine grobe Idee. Da muss man ganz viele Entscheidungen treffen, auch künstlerische Entscheidungen. Wie sieht der Look aus? Wie ist das formal gestaltet? Das heißt, ich glaube, ich bin diejenige, die sich dann zurückzieht und das ausbaldowert. Also genau, in die Genauigkeit geht und ja.
Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen dieses, man muss ja hier bei diesem Bühnenbild eben groß denken. Also es ist ja eine Opernbühne schon, denke ich, eine große Herausforderung oder Theater, aber diese Seebühne ist ja tatsächlich nochmal um vieles, vieles größer. Also es muss alles gigantisch sein und man muss auch wirklich diesen großen Pinsel nehmen, damit es eben die Menschen da in der obersten Reihe noch genauso gut und klar sehen und erleben können, wie die vielleicht in der Mitte bei den ganz teuren Karten sitzen. Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen denn das gefallen?
Also der Unterschied hier ist wieder mal die Größe. Man arbeitet mit so vielen unterschiedlichen Werkstätten zusammen. Bei diesem Bühnenbild ist es zum Beispiel so, dass es gibt das Projekt Hand, es gibt das Projekt Ballon, es gibt das Projekt Kopf. Und das sind immer ganz unterschiedliche Werkstätten, die das machen, auch von unterschiedlichen Projektleitern betreut sind. Und das gibt es zum Beispiel an einem Staatstheater nicht. Da hat man einen Produktionsleiter für das ganze Ding. Und da hat man das, oder ich, immer das Gefühl, okay, ich habe es auch im Griff. Ich habe da einen Ansprechpartner, ich weiß genau, wie die einzelnen Sachen sind, wie das alles funktioniert. Ich habe das alles durchgezeichnet, dadurch auch eine Autorität mir erworben über das Bühnenbild. In diesem Fall ist es so, dass es durch diese Größe, ich manchmal das Gefühl hatte, oh Gott, das gleitet mir hier alles aus der Hand, es ist so riesig. Und dann hat es aber auch wieder etwas Positives, weil man natürlich wenn man in der Größe arbeitet, kann man es nicht alleine machen. Also so ist Theater, das heißt, man macht es ja eh immer mit vielen im Team. Und in diesem Fall ist es so, dass die Gruppe noch größer ist, sage ich mal. Und das ist ein bisschen schade, weil man manchmal diesen Kontakt nicht mehr hat. An einem Staatstheater oder einer Oper kann ich immer in die Werkstätten gehen und sagen, aha, du hast das und das gemacht, wie können wir das und das lösen, weil es immer wieder kleine Probleme gibt. Das geht hier nicht so gut.
Das heißt, man muss immer alles konzentrieren. Wenn man dann mal hier ist, dann muss man eine große Liste dabei haben, um
genau
tatsächlich nichts zu vergessen.
Genau, genau. Aber es wird auch hier vom Haus, da gibt es natürlich auch technischen Leiter und die Werkstattleiter und die unterschiedlichen Projektleiter. Da haben wir ganz oft in Gruppen gesessen, auch über diese 3 Jahre, und wo jeder Einzelne sein Projekt beschrieben hat, beziehungsweise die Probleme. Und da haben wir lange, Stunden, Tage lang gesessen, um das zu klären, zu besprechen. Das ist ein riesiger, langer Prozess.
Ja, ich denke, das eine ist, was Sie jetzt gesagt haben, man hat manchmal so das Gefühl, es entgleitet mir jetzt, weil da eben so viele Hände dabei sind. Aber das Positive, glaube ich, könnte ja auch sein, dass eine Vertrauensgeschichte entsteht, dass da sehr viel Vertrauen sein muss, weil man es eben auch ein Stück weit loslassen muss. Und wenn man spürt, man kann sich auf die anderen verlassen, dann ist das, glaube ich, auch eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, das ist eine schöne Erfahrung, das ist so ein Schritt, ein innerlicher Schritt, den man selber auch tätigen muss. Aber es stimmt schon, es bleibt einem nichts anderes übrig. Man muss sagen, okay, ich glaube, ihr kriegt das hin. Und in diesem Fall hat das ja auch alles ganz toll geklappt. Aber ja, man muss es auf eine Art schon früher loslassen, als man eigentlich möchte.
Würden Sie sich selber als Teamplayerin bezeichnen?
Ja. Ich arbeite total gerne in der Gruppe. Ich liebe den Austausch mit meinen Kollegen, weil durch den Austausch oder durch das Gespräch komme ich auf Dinge, auf die ich alleine gar nicht in meiner Kammer kommen würde, weil dadurch, dass dann jeder kommt mit seiner Welt, also kommt mit seiner Welt in das Gespräch über Rigoletto zum Beispiel, und dann entsteht aus diesen unterschiedlichen Perspektiven und Ansichten entsteht dann das Dritte sozusagen. Und das finde ich einen ganz großen Vorgang.
Jetzt ist ja bei der Hand sehr viel Technik, Hydraulik, die bewegt sich ganz wunderbar und ganz elegant und hält die Gilda, und der Clown kann sehr, sehr viel. Der Fesselballon ist eine gigantische Geschichte. Ich habe das gelesen, wie kompliziert das war und wie er dann da im Strandbad irgendwie da plötzlich, wie dann da die Luft hineinkam und alle diese Dinge. Ja. Können Sie das alles, also haben Sie das alles tatsächlich technisch verstanden, wie das alles funktioniert? Oder
Nein.
Haben Sie sich da eben auf ganz viele Experten verlassen?
Nein, ich habe und musste mich ja auf Experten verlassen, und der Philipp auch, weil natürlich wissen wir nicht, wie diese Hydraulik funktioniert, die den Arm hebt. Wir können uns das vorstellen, und wir können uns auch vorstellen, wie der Ballon gefüllt wird, wie der aufsteigt und warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Aber natürlich braucht man dafür Fachleute. Man kann nur sagen, aus der Erfahrung heraus dann, okay, ich will, dass sich der Kopf bewegt und ich will, dass er sich auf diese und jene Art und Weise bewegt. Und meine Erfahrung ist, dass es auch möglich ist, weil ich habe das schon gesehen da und da, oder ich habe schon mal ein anderes Projekt gemacht im kleineren Format, wo wir das schon hatten, und das funktionierte auch. Warum soll es nicht im Großen gehen? Das heißt, als Bühnenbildner kommt man immer, wenn man etwas noch nicht gemacht hat, mit seiner Erfahrung oder der Recherche, die man gemacht hat, sagt, wieso, das muss doch gehen. Lasst uns gemeinsam eine Lösung dafür finden und lasst uns herausfinden, wie wir das zustande bringen.
Also das ist das eine, Sie erarbeiten das in Berlin oder wo auch immer, und dann kommen Sie hier nach Bregenz und stellen das hier dem Technikteam vor. Hat es da Momente gegeben, wo die Techniker hier in Bregenz gesagt haben, das geht nicht, das kann nicht funktionieren? Oder war da immer der positive Zuspruch, sage ich jetzt mal?
Tatsächlich war eher, also es gab schon Momente, wo wir gesehen haben, es jetzt wird geschluckt.
Und das wann wurde geschluckt, Frau Vollmer? Bei welchem Bühnenteil wurde geschluckt?
Eigentlich, also dass sich der Kopf bewegt und auf diese Art und Weise bewegt und dass sich die Hand bewegt und die Gilda da drin ist und so weiter und so fort. Aber das würde mir auch so gehen als technischer Leiter, da würde ich auch erstmal schlucken. Und tatsächlich ist aber nie der Moment da gewesen, dass gesagt wurde, nee, das können wir nicht, das schaffen wir nicht, was ich ganz toll fand, sondern es wurde gesagt, ja komm, wir wissen es noch nicht, wir suchen nach einer Lösung, wir prüfen das und sie haben alles gelöst. Also ganz fantastisch, ganz bin ich sehr dankbar auch, dass das so ja, in dieser Art und Weise funktioniert hat und gemacht wurde. Es wurde uns nie gesagt, spinnt ihr, geht wieder nach Hause, denkt euch was Neues aus, sondern es wurde immer sehr, sehr positiv mit uns umgegangen. Ja.
Also es gab nie eine Situation, wo Sie sich gedacht haben, jetzt müssen wir da doch was anderes machen oder der Rigoletto hat Ihnen vielleicht auch manchmal den Schlaf geraubt oder war das schon manchmal so?
Sicher hat der Rigoletto Ihnen bestimmt den Schlaf geraubt, das hat er mir auch zwischendurch. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn nicht, bei dem, was wir da jetzt sehen. Aber ja, letztendlich sind alle vorangegangen und haben diese Lösung gefunden, die jetzt genau zu diesem Ergebnis geführt haben.
Es ist ja besonders beeindruckend, dass dieser Clown tatsächlich mit den Menschen kommuniziert. Man hat ja von den unterschiedlichsten Perspektiven das Gefühl, er schaut uns an, er lächelt uns an und es passiert ja dann auch während des Stückes sehr viel mit ihm. Aber auch wenn man ihn nur am Tag sieht, dann hat man das Gefühl, er verfolgt einen ein bisschen. Wie haben Sie denn das geschafft, diesem Clown diese menschlichen Züge zu verleihen?
Ich glaube, das ist das Prinzip von Puppenspiel. Also ich finde total faszinierend, wie, also wenn jemand eine Klappmaulpuppe in der Hand hat und anfängt damit zu spielen, wie lebendig diese Puppe wird. Wir kennen das, wir haben ja
Nikolaus Habian
da, genau. Wir kennen uns auch schon lang, der Nikolaus und ich. Und auch diese Erfahrung zu sehen, aha, wenn der Nikolaus Habian eine Puppe in die Hand nimmt, die eigentlich nur ein gestaltetes Objekt ist, dann wird die lebendig. Und zwar auf eine faszinierende Weise, dass man sofort einen emotionalen Kontakt zu ihr aufnimmt. Und diese Erfahrung hat mich eigentlich auch, ich sag mal, ich hatte das Vertrauen, dass es funktionieren kann, wenn wir so etwas machen. Und ob man jetzt, das ist das auch die Erfahrung mit dem Modellbau, es ist eigentlich völlig egal, ob man eine kleine Puppe hat, die das kann, oder eine große, der Effekt ist absolut identisch. Das heißt, genau, das ist meine Erfahrung mit dem Modellbauen als Bühnenbildnerin. Wenn man ein Modell baut in 1:50, dann funktioniert es in 1:1 ganz genau so. Das heißt, alles, was im Modell nicht funktioniert, funktioniert auch nicht auf der Bühne und umgekehrt. Und deshalb habe ich auch nie daran gezweifelt, dass dieser große Kopf genau das Gleiche kann wie der kleine.
Aber was ich das Überraschende finde, weil das ist jetzt nämlich auch die schöne Erklärung von Ihnen, wenn Nikolaus Habian die Puppe in der Hand hat, dann führt er sie. Und der Kontakt und die Menschlichkeit entsteht ja nicht zuletzt auch durch ihn sozusagen.
Ja, absolut.
Und hier auf der Bühne haben wir nur die Technik, die den Clown führt sozusagen. Ja. Und das hat mich überrascht. Also ich bin einfach hier beim Pressetag gestanden,
ja,
mit unendlich vielen Journalisten und habe mir den Clown angeschaut und ich hatte das Gefühl, er spricht mich an, er kommuniziert mit mir und das hat mich überrascht.
Ja,
dass das funktioniert.
Ja, wie dieses Wunder genau entsteht, kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, aber ich glaube, es ist die Mimik, die wir identifizieren uns sofort mit ihm, weil wir uns wiedererkennen. Ich weiß nicht, warum es genau so ist. Wir identifizieren uns sofort, wenn wir eine Architektur oder ein Objekt oder irgendetwas hätten, was gegenständlich ist und nicht menschlich, dann täten wir das nicht. Aber sobald uns etwas anguckt, ich glaube, es ist auch in der Begegnung mit Tieren der Fall, nehmen wir Kontakt auf und fangen an zu kommunizieren. Und das funktioniert bei den einfachsten kleinen Bewegungen. Und es funktioniert aber nicht im Bild, also wenn man ein zweidimensionales Bild hat, sondern es funktioniert in der Skulptur und durch die Bewegung. Also sobald sie angeschaut werden und die Lieder klappen, dann denken sie, aha, es lebt. Und ich weiß, wie es lebt. Also genau, denkt man dann. Ja.
Sie haben schon mit so großen Regisseuren zusammengearbeitet wie Georges Tabori, Klaus Peymann, Achim Freier oder Jürgen Immendorf. Mhm. Was ist der Unterschied zu Philipp Stölzl, wenn Sie sich an die anderen Namen erinnern, oder ist das ähnlich?
Das ist ja eine ganz andere Generation. Also der Unterschied ist natürlich, das waren ja, also ich war Assistentin am Berliner Ensemble und habe da mit Achim Freier als Bühnenbildner und Karl-Ernst Herrmann als Bühnenbildner, also als Assistentin gearbeitet, in Produktion mit Georges Tabori und Klaus Peymann. Und das ist natürlich eine völlig andere Konstellation, die auch in dieser Generation, wie soll ich das sagen?
Sind die komplizierter in der Zusammenarbeit? Weil es ist ja schön, wie Sie sagen, es ist eine andere Generation. Gab es da ja, vom Respekt her, von der Haltung her, wie man mit Bühnenbildnerinnen oder überhaupt mit dem Bühnenbild umgeht, ist das ein Unterschied oder ist das?
Ich glaube, in der Generation sind diese Machtverhältnisse nochmal andere als heute. Heute weicht es ja auf, was ja gut ist. Man arbeitet im Team und nicht mehr in diesen
Hierarchien.
Die Hierarchien ist definitiv eine andere. Wobei das auch nicht immer der Fall ist in dieser Zusammenarbeit mit Philipp, gibt es sehr flache Hierarchien, weil er auch ein großer Teamplayer ist. Das ist, sind die anderen, von denen wir gerade gesprochen haben, nicht so sehr.
Jetzt haben Sie sehr schön gesagt. Sie haben ja schon als freie Bühnenbildnerin in Weimar gearbeitet, bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Sie haben selbst schon gesagt, am Theater in Basel, an der Deutschen Oper in Berlin, aber auch schon bei den Salzburger Festspielen. Und die Zusammenarbeit mit Philipp Stölzl besteht, glaube ich, seit 2013, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Wie ist denn diese Zusammenarbeit zustande gekommen?
Wir sind einander vorgestellt worden, beziehungsweise uns hat seine Kostümbildnerin, die Ursula Kudruner, zusammengebracht. Das ist eine Freundin von mir, mit der ich gemeinsam am Berliner Ensemble assistiert habe. Ich als Bühnenbildassistentin, die Uschi als Kostümassistentin. Und sie hat dann sehr schnell angefangen, mit Philipp sehr erfolgreich zu arbeiten. Tolle Kostümbildnerin auch. Und wir waren immer im Kontakt. Ich habe ganz viel gesehen auch und habe aber in der Zeit selber sehr viel Schauspiel gemacht, weil ich komme vom Schauspiel, war am BE, habe bei Peymann eigentlich gelernt mit Karl-Heinz Thermann und Freier und so und habe dann erstmal sehr viel Schauspiel gemacht und wollte dann gerne Oper machen. Und dann hat sich da in der Konstellation etwas verändert und Uschi sagte dann, so komm, kannst du dir das vorstellen und hat uns zusammengebracht und das war ganz toll.
Und war das dann eine kontinuierliche Zusammenarbeit oder sind da dann dazwischen durchaus auch Projekte mit anderen Regisseuren oder in anderen Produktionen? Oder ist das jetzt tatsächlich eine sehr kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen?
Das ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit, aber ich mache auch Projekte mit anderen Regisseuren und Philipp ist ja auch Filmregisseur, der macht sehr viel Film. Das mache ich nicht, weil ich bin auch so ein Theater. Ich liebe das Theater. Ich bin gar nicht so filmaffin, sage ich mal. Obwohl ich den Film sehr mag, aber ich mag an dem Theater, dass man so abstrahierend arbeiten kann, dass man so, ja, dass man kann abstrakter arbeiten als im Film. Deshalb hat mich das noch nicht so, deshalb habe ich das noch nie so richtig verfolgt.
Haben Sie jetzt in den letzten Jahren tatsächlich nur für diesen Rigoletto gearbeitet? Also hat der Sie voll in Anspruch genommen oder gehen da sich durchaus noch andere Projekte parallel?
Da gehen viele, viele andere Projekte parallel, sonst könnte man sich auch gar nicht finanzieren. Also man muss immer parallel arbeiten. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es drei Projekte parallel. Auch hier während der Zeit hier habe ich auch ein anderes Projekt noch vorbereitet, was manchmal auch ein Stress ist und eine Belastung, eigentlich kann ich das nicht empfehlen. Eigentlich sollte man während der Probenzeit, wenn es so ein Projekt ist wie dieses, frei sein. Aber es lässt sich nicht immer realisieren.
Woran haben Sie denn jetzt parallel gearbeitet?
An einem Projekt, was wir in Mannheim machen, das nennt sich Phantome der Oper. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist ein Abend, der einmal durch die Geschichte der Oper geht. Und es gibt einen Conferencier, das ist Bardi. Das ist ein Italiener, der im 16. Jahrhundert mit der Florentina Camerata die Oper erfunden hat. So ganz kurz beschrieben. Und dann geht er einmal durch die Operngeschichte, was, glaube ich, sehr unterhaltsam ist und ja, große Freude macht, auch in der Vorbereitung schon große Freude gemacht hat.
Es ist ja inzwischen so bei den Regisseuren oder auch bei den Sängerinnen und Sängern, dass man inzwischen fast das Gefühl hat, man muss einmal in Bregenz gearbeitet haben. Es gehört inzwischen so fast dazu und muss man in seinem Portfolio vorweisen. Ist das bei den Bühnenbildnerinnen ähnlich, dass man einmal in Bregenz gearbeitet haben sollte?
Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon.
Also, Sie haben es jetzt auf jeden Fall.
Ja, ich habe es jetzt gemacht. Es ist natürlich ganz toll. Eigentlich ist es ein Traum und parallel dazu, gleichzeitig hat man auch Angst davor, weil es eben diese Dimension hat, es ist natürlich eine Wahnsinnsgelegenheit, an so einem Ort eine Skulptur oder Architektur zu bauen, die auch noch 2 Jahre stehen bleibt. Das hat man nie. Und die bleibt durchgehend stehen. Und es können hunderttausende Menschen kommen, vorbeigehen, sich das angucken. Sie brauchen gar nicht unbedingt in die Oper gehen, sondern jeder kann vorbeikommen und das sehen. Und das hat man als Bühnenbildner sonst nicht. Ja, natürlich, das ist ein Traum.
Ich glaube, so viel Feedback wie hier kann man ja auch nirgends bekommen, weil eben so viele Menschen dieses Bühnenbild wahrnehmen. Ja. Jetzt haben Sie in Hamburg Kostüm und Bühnenbild studiert und mich würde interessieren, haben Sie schon als Kind statt Lego-Häuser Theaterbühnenbilder gebaut oder wie war das? Wie sind Sie auf den Beruf Bühnenbildnerin gekommen?
Nee, ich habe tatsächlich viel gezeichnet und gemalt und hatte eigentlich gar nicht, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, also ich bin eigentlich so ein Bauernkind und da bin ich gar nicht so viel mit Theater und Oper in Kontakt gekommen, weil es eben, wir mussten nach Hamburg fahren, um Theater oder Oper anzuschauen, das haben meine Eltern auch mit mir gemacht, also oder mit uns. Ich habe noch 2 Geschwister und wir sind eigentlich regelmäßig um Weihnachten rum ins Theater gegangen und haben uns Theater angeschaut, im Thalia-Theater oder am Schauspielhaus in Hamburg. Und das war aber meine Erfahrung mit dem Theater. Dann habe ich sehr viel gemalt und gezeichnet und wollte eigentlich Illustratorin werden und habe mich auch beworben in Hamburg an der Armgardstraße und bin im ersten Jahr nicht genommen worden. Also das ist ja blöd. Und hatte dann ein bisschen Zeit und bin dann ich hatte einen Aktzeichenkurs gemacht. Da war eine Frau drin, die angefangen hat, Bühnenbild zu studieren. Da dachte ich, aha, ist ja interessant. Und es war eine Malerin dabei, die im Malsaal der Staatsoper arbeitete. Und die sagte dann zu mir, ja, guck doch mal, ob du da ein Praktikum kriegst. Und das fand ich dann spannend und bin dahin. Und es hatte gerade jemand abgesagt, ich konnte sofort anfangen. Und das habe ich gemacht, dann habe ich im Malsaal gearbeitet und bei den Plastikern, was ganz toll war. Und es wurde gerade die Walküre geprobt und es war technische Einrichtung von Walküre. Und meine beiden Malsaal-Kolleginnen sagten, dann kommen wir, gucken mal, da ist technische Einrichtung. Und dann sind wir in die Staatsoper gegangen, sind durch diese ganzen Katakomben. Das ist ja im Theater immer so, dann geht man so durch Katakomben, denkt, was ist hier so Bunkersystem, bis man dann von hinten irgendwie die letzte runtergekommene Treppe und dann steht man auf der Bühne und ich stand dann auf der Bühne und schaute in diesen Zuschauerraum und dachte, wow, das ist ein Ort, da will ich sein. Und so ist das entstanden.
Dann haben Sie mit dem Studium begonnen und dann ging das sehr stringent weiter, kann man das so sagen?
Ich habe das dann stringent verfolgt. Also es ist natürlich, man muss dann auch gucken, erstmal kriege ich einen Studienplatz, bekomme ich danach eine Assistenz. Ich hatte immer Glück auch, dass ich dann in Berlin gelandet bin. Dann habe ich einen Schauspielregisseur kennengelernt, der mit mir viel gemacht hat. Dann kam die Begegnung mit Philipp. Dann lernt man noch andere Leute rundherum kennen. Ich hatte eigentlich viel Glück, bis jetzt. Klopp, klopp, klopp.
Das geht jetzt weiter, das Glück, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch immer wieder in Ungarn oder in Rumänien, also in osteuropäischen Ländern arbeiten. Und mir kam das fast davor, als ob Sie das auch ganz gezielt machen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen osteuropäischen Ländern und wenn man Inszenierungen, Bühnenbilder für Westeuropa macht? Also wenn man jetzt zwischen Basel, München, Berlin unterwegs ist oder auch den Salzburger Festspielen und Osteuropa. Sind das immer noch so die Finanzen oder spielt da immer noch die Politik eine größere Rolle?
Also was ich was mich sehr fasziniert an der Arbeit in Rumänien oder in Ungarn, ist diese Form von Gemeinschaft, die dort stattfindet, die sich tatsächlich sehr stark unterscheidet von der im deutschsprachigen Raum. Die haben eine andere Selbstverständlichkeit in dem Miteinander arbeiten oder miteinander gemeinsam für eine bestimmte Sache, für ein bestimmtes Thema, sich einem bestimmten Thema zu verschreiben und dieses dann gemeinsam zu stemmen. Also in Budapest zum Beispiel war ich 2011, da war Viktor Orban gerade, glaube ich, ein Jahr an der Macht. Und der Regisseur, mit dem ich da gearbeitet habe, Juri Widowski, der hat sich ein Thema rausgenommen, was diese Situation beschrieben hat. Das war für ihn und auch für die ganze Truppe sehr riskant und auch für den Theaterleiter, das zu machen. Aber sie haben es alle gemacht und sie haben es alle gewollt und haben das mit so einer inneren Überzeugung getan, die mich berührt hat und beeindruckt. Die haben sich einfach, koste es, was es wolle, dafür hingegeben und für eine inhaltliche oder eine gesellschaftliche Sache. Und ja, das fand ich sehr beeindruckend.
Suchen Sie tatsächlich die Zusammenarbeit mit osteuropäischen Ländern oder ist das letztlich Zufall, dass da dann was zustande kommt?
Das hat sich tatsächlich so ergeben, das ist Zufall. Ich war eingeladen mit einer Produktion auf ein internationales, und da war der Juri Widowski auch, und der schrieb mir dann eine E-Mail, ob ich Lust hätte, mit ihm in Budapest zu arbeiten. Und ich hatte gar nicht weiter darüber nachgedacht und dachte, wow, toll. Ja, ich will natürlich in Budapest arbeiten und habe das dann gemacht, und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und mittlerweile haben wir schon immer in Abständen, jetzt letztes Jahr haben wir zuletzt gemeinsam gearbeitet in Rumänien, immer wieder gemeinsame Projekte gemacht, was ich auch immer wieder machen würde, weil es bereichernd ist auf einer anderen Ebene.
Jetzt hat man ja manchmal bei uns das Gefühl, die Leute sind satt, haben zu viel Kultur, also können alles wahrnehmen, können überall hingehen, können jede Produktion sehen. Ist das in Rumänien oder auch in Ungarn noch ein bisschen anders, dass die Leute tatsächlich auch dankbar sind und sehr wertschätzen, wenn sie den Kulturgenuss haben? Wie sehen Sie das?
Da muss ich jetzt gleich einhaken. Meine Erfahrung mit osteuropäischen Ländern ist, dass sie erstens viel besser ausgebildet sind als wir. Das fand ich sehr erstaunlich, und ich habe mich fast auch geschämt manchmal sogar, weil die jungen Schauspielstudenten wussten so viel, dass ich dachte, wow, das ist irgendwie, da könnten sich unsere Ausbilder und Auszubildenden wirklich eine Scheibe davon abschneiden.
Und das Publikum, schätzt das die Arbeit der Theaterschaffenden?
Ja, das ist ein begeistertes, in Budapest gibt es, glaube ich, 50 Theater oder sowas. Also das ist eine theateraffine Nation, also die lieben Theater.
Und haben Sie gerade wieder ein Projekt vor in Rumänien oder Bulgarien?
Nee, waren Sie auch? Nee, im Moment nicht, also nichts Konkretes, aber Genau, so, das muss sich ergeben, es muss die richtige Konstellation sein und wir müssen beide Zeit dafür haben und dann wird es auch wieder sein.
Jetzt sagen Sie, Sie ein Projekt in Budapest, das Projekt hier in Bregenz, Ihr Zuhause ist an sich Berlin oder Ihre Homebase. Ja. Wie oft sind Sie denn tatsächlich in Berlin?
Das kommt ganz drauf an. Jetzt bin ich viel weg, aber eigentlich schaue ich, dass ich viel da bin. Hier in Bregenz ist es ja auch so, weil also es ist sehr viel Arbeit, das ist speziell bei diesem Projekt so. Und man kommt ja auch nicht weg hier, das muss man ja auch mal sagen. Was, glaube ich, aber der Gegend ganz gut tut, dass man hier nicht, dass da nicht der Flughafen gleich um die Ecke ist und dauernd Leute herkommen können, sondern dass man einen Weg braucht, um hierher zu kommen. Ich glaube, das tut der Gegend gut. Und deshalb war ich jetzt fast 7 Wochen am Stück hier. Das ist aber nicht immer so. Wenn ich woanders arbeite, mein nächstes Projekt wird in Basel sein, da werde ich am Wochenende nach Hause fahren, fliegen können. Und genau.
Ihr Lebensgefährte ist Musiktheaterdramaturg an der Komischen Oper in Berlin. Ja. Er ist übrigens auch heute da zu Ihrer Unterstützung. Ja. Finde ich besonders nett, dass er Sie begleitet hat.
Finde ich auch.
Ist das wichtig, dass er auch im Kulturbetrieb ist, dass er beruflich da weiß, um was es geht?
Das ist definitiv hilfreich, weil man so einen außergewöhnlichen Beruf hat, der viel Zeit verschlingt, viel Aufregung, viel Konzentration und Aufmerksamkeit, das ist, glaube ich, auch für einen Partner, der nicht diesen Betrieb kennt, kann das, glaube ich, auch, da kann sich jemand auch zurückgesetzt fühlen oder ja, auf jeden Fall ist das hilfreich. Und natürlich ist es auch im Gespräch, also in der inhaltlichen Auseinandersetzung über das, was man gerade macht, enorm hilfreich, weil man ja die ganze Zeit mit dem beschäftigt ist, oder in der Auseinandersetzung mit diesen kulturellen, inhaltlichen, gesellschaftlichen Fragen auch. Und das ist ganz großartig, jemanden, einen Gesprächspartner zu haben.
Wie sehr hat er denn mit dem Rigoletto mitgelebt?
Kann er ihn das schon müssen Sie ihn selber fragen.
Ich sehe ihn jetzt gerade nicht auf die Entfernung, was er für ein Gesicht... Ganz hinten sitzt. Aber es könnte ja auch sein, dass er das Gefühl hat, jetzt hat er irgendwie genug vom Rigoletto, weil er da jetzt über 3 Jahre ständig damit befasst war. Aber das fragen wir ihn tatsächlich
nachher. Das fragen wir ihn nachher, genau.
Philipp Stölzl ist der große Regisseur, das kann man, glaube ich, unumwunden zugeben oder sagen, muss man auch nicht zugeben, ist einfach so, ist ein großer Filmregisseur und macht viel am Theater, in der Oper. Ja. Wie schwierig ist das, wenn man die Zusammenarbeit mit ihm oder sind Ihre Aufgaben so klar getrennt, dass diese Zusammenarbeit problemlos funktioniert?
Na, manchmal ist es so, dass ich mich dann, es geht dann aber häufig sehr schnell, es kommt immer darauf an, manchmal dauert das auch ein bisschen länger, dass dann, wenn die Proben losgehen, dann ist es so, dass ich tatsächlich diesen ganzen Bühnenbildpart übernehme. Das heißt, ich mache die ganzen Gespräche mit den Werkstätten und leite die an, Requisite etc. Und manchmal ist es so, dass mir dann sowas entgegenkommt, ja, das müssen wir erstmal mit dem Philipp besprechen oder so. Und das ist manchmal schwierig, weil natürlich in dem Betrieb ich auch schnelle Entscheidungen brauche und Ergebnisse. Aber in den meisten Fällen braucht es nicht lange und dann haben die verstanden, auch wie die Konstellation zwischen Philipp und mir ist, dass dann auch ein Vertrauen ist und ich diese Dinge durchaus entscheiden kann und darf und dann geht es auch. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Hürde, die muss ich ganz häufig nehmen.
Wie war das hier in Bregenz? Haben die Techniker sofort Heike Vollmer akzeptiert oder hat das schon ein bisschen gedauert?
Ja, also ich hatte den Eindruck, dass der Respekt durchaus da ist. Das Problem war hier nur manchmal, dass ganz wichtig ist in dieser Zusammenarbeit, dass bei mir alle Kommunikation, alles, was gesprochen wird, ankommt, weil letztendlich ich die Dinge dann zu Ende bringen muss. Und hier ist es tatsächlich ein paar Mal passiert aus der Unkenntnis, dass diese Dynamik so entsteht, dass die Dinge nicht rechtzeitig oder verzögert bei mir gelandet sind. Und das hat manchmal zu ja, Differenzen geführt, die dann aber im Laufe der Zeit das verstanden wurden. Und dann ging es leichter, aber das hat tatsächlich einen Augenblick gedauert.
Es war ja im April das Richtfest und wir hatten alle das Gefühl, diese Bühne steht ja schon, ist ja unter Anführungszeichen fertig. Im Juni haben die Proben begonnen und seit Juni sind Sie ja tatsächlich hier. Wie viel gab es denn da noch an Detailabstimmungen oder gab es da dann tatsächlich noch, keine Ahnung, Mikroveränderungen, weil es eben doch nicht so ganz funktioniert hat?
Ja, also es war tatsächlich noch sehr, sehr viel Arbeit, auch wenn man das nicht denkt, weil es war ja schon alles
eigentlich fertig.
Ja, aber wir haben noch ganz viel mit dem Mahlsaal gearbeitet, haben Korrekturen gemacht, die Augen, die Schminke. Es mussten ein paar Sachen auch noch geschnitzt werden, die ganzen Requisiten, die Bewegung, dann musste das geleuchtet werden. Also wir hatten zum Teil 16-Stunden-Tage hier, sind morgens um 11 gekommen und nachts um 2:30 wieder gegangen und waren dann wieder morgens um 11 hier. Und das war in den letzten 2-3 Wochen der Fall. Und da sind wir schon ganz schön auf dem Zahnfleisch gegangen, wie man so schön sagt. Und es sind ganz viele Details, es sind so Kleinigkeiten, die sind dem Zuschauer gar nicht unbedingt klar, glaube ich, aber es sind so Details, die stimmen müssen, die, wenn sie nicht stimmen, glaube ich, eine Irritation auslösen, die der Zuschauer gar nicht bestimmen kann oder benennen kann, aber man selber weiß, aha, da hinten, das muss noch schwarz gemacht werden oder da brauchen wir noch einen Aushang oder da müssen wir mit der Farbe noch anders umgehen und das ist sehr viel Arbeit.
Es ist ja der Fesselballon, glaube ich, eine wunderbare Sache, aber es birgt ja doch auch die eine oder andere Gefahr bei Wind oder Gewitter. Was könnte da noch kommen oder ist der ganz sicher in jedem Fall?
Also wir haben einen wunderbaren Ballonbetreuer, Eugen Nussbaumer, gemeinsam mit seinem Team. Betreuen die diesen Ballon, haben sehr viel Erfahrung. Der Eugen hat 2500 Ballonflüge gemacht und kennt, glaube ich, jede Bewegung, die der Ballon macht, kann der interpretieren. Und es ist in diesem Fall so, dass wir haben einen Heliumballon, der hat das natürliche Bedürfnis, aufzusteigen und wegzufliegen. Bei uns ist es so, dass wir ihn halten und das ist eine besondere Belastung für ihn, für den Ballon. Das heißt, wenn er wird durch eine Hauptwinde gehalten und am Korb und wenn wir Winde haben über 8 km/h schon, dann bewegt er sich so stark, der Ball, dass wir nicht mehr spielen können. Das heißt, wir müssen dann die Szenen nach unten verlegen, der Ballon kann nicht mehr fliegen, das hat aber das Regie-Team eine tolle Lösung gefunden dafür. Das heißt, es lohnt sich auch, auf jeden Fall reinzugehen, weil der Kopf kann alle Fahrten machen und die Hand kann alles machen, wenn der Ballon nicht fliegen kann. Genau, das ist eigentlich die einzige Einschränkung, die wir haben. Ansonsten ist, wenn es regnet wie verrückt, dann kann man auch nicht spielen, aber das gilt ja für jede Skulptur, für jedes Bühnenbild, was da steht.
Jetzt haben Sie mir erzählt, Sie waren ja schon in Bregenz berufstätig, noch bevor die Seebühne auf Sie zukam. Da waren Sie, glaube ich, hier auch im Publikum. Waren Sie da noch Studentin, als Sie für das Theater Kosmos gearbeitet haben oder war das einer Ihrer ersten Bühnenbildaufträge?
Das war tatsächlich einer meiner ersten Bühnenbildaufträge. Das war vor 17 Jahren. Da war das Theater Kosmos auch noch hier in dem Theater.
Auf der Hinterbühne?
Auf der Hinterbühne, genau. Und wir haben ein Stück gemacht, das hieß Kiss Me. Das war damals, waren diese englischen Autoren, die englischen Autoren waren ganz en vogue. Und das war auch ein englischer Autor, ich kann mich aber an den Namen nicht mehr erinnern. Und ich habe damals eine Architektur gebaut, die hatte einen oben und unten und oben eine Art Balkon, der abgegrenzt war von einem Schriftzug, der hieß Maybe Once. Und das ist jetzt vielleicht einmal. Und nun bin ich wieder da. Das ist wie so ein...
Prophezeiung.
Eine Prophezeiung, genau.
Haben Sie sich damals tatsächlich gedacht, ich glaube, Sie waren ja auf der Seebühne, haben Sie mir erzählt, haben Sie sich damals gedacht, es wäre schön mal hier am See was
zu machen? Ja, natürlich habe ich mir das gedacht, aber ich habe nicht gedacht, vor 17 Jahren habe ich nicht gedacht, dass ich das realisieren würde. Und dass es so gekommen ist, ist ganz toll.
Also in Bregenz werden Träume wahr, meine Damen und Herren. Ja. Was sind die nächsten Projekte? Mannheim haben Sie schon angesprochen.
Als nächstes machen wir, auch der Philipp Stölzl und ich, gemeinsam in Basel ein Projekt über Hans Christian Andersen. Es ist über die Biografie von Hans Christian Andersen gepaart mit dem Märchen Die kleine Meerjungfrau. Das ist ein Projekt mit einer Komposition und einem Choreografen, einer Choreografin, mit Schauspielern und Sängern. Also es ist so ein richtiges Crossover-Projekt. Und danach kommt Phantome der Oper. Und danach, da freue ich mich schon sehr drauf, sind wir an der Oper Amsterdam und machen dort Rosalka.
Wann sind Sie in Basel?
Von Mitte August bis Ende September.
Okay, und Premiere ist dann Ende September.
Genau.
Das müssen wir den Leuten sagen, weil von hier nach Basel ist es nicht weit.
Ist es nicht so weit? Ja, Sie sind herzlich eingeladen, alle
genau.
zu kommen.
Ja. Kommen wir doch alle nach Basel. Und jetzt ist mal Urlaub angesagt, Sie haben schon gesagt, also was machen Sie denn, wenn Sie nicht Bühnenbilder zeichnen oder vorbereiten? Was tut Heike Vollmer privat?
Tja.
Also sie war jetzt mal schwimmen, das weiß ich.
Ja, ich war schwimmen. Ich fahre jetzt mit meinem Lebensgefährten in den Urlaub. Wir fahren nach Irland und werden da auch Radfahren. Also werden sportlich tätig sein und uns an der Natur freuen. Und
ja. Und entstehen da dann schon immer Ideen für neue Projekte, wenn Sie so ganz entspannt sind? Also kriegen Sie den Kopf frei oder sind Sie doch immer an irgendwas am Denken oder irgendwas am Konzipieren?
Na, ich kriege den Kopf schon frei, aber es ist so, dass wenn man etwas im Hinterkopf hat oder etwas, man ist mit einer Sache beschäftigt, dann lässt man sich natürlich auch inspirieren, dann begegnet einem etwas und das entsteht tatsächlich eher aus einer Entspannung heraus, als wenn man so verkrampft danach sucht. Und man sagt, okay, ich gehe jetzt schwanger mit einem Projekt oder einer Idee und mal gucken, was mir so begegnet, auf welche Ideen ich komme, dann ist es tatsächlich schöner, das so frei laufen zu lassen und die Dinge kommen zu lassen, als wenn man danach greift. Das ist genau. Die Möglichkeit hat man natürlich nicht immer, weil manchmal ist es auch extremer Zeitdruck. Deshalb ist es schön, wenn man viel Vorlauf hat und ein bisschen Zeit hat und die Dinge auch mal liegen lassen kann und nochmal drüber nachdenken kann.
Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich nochmals, dass Sie noch länger geblieben sind. Also wir schätzen das sehr, dass Sie heute noch bei uns waren. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Urlaub und viele Ideen und genießen Sie es vor allem.
Bei Ihnen, Dank.
Ja, Sie dürfen gerne applaudieren.
Heike Vollmer, die Co-Bühnenbildnerin zur Verdi-Oper Rigoletto am See, war zu Gast im zweiten Festspielfrühstück. Am 4. August begrüßt Bettina Barney Regisseur Jan Essinger im dritten Festspielfrühstück.